Manche Sommermenschen, die es in die große weite Welt hinaustreibt, boten ihre Dienste als Bogenschützen und Seesöldner an. Andere schlossen sich den Piraten auf den Basiliskeninseln an und stiegen sogar zu Kapitänen auf. Ihre Gräueltaten sind sogar in so weit entfernten Häfen wie Quart und Oldtown berüchtigt. Auch in den freien Kompanien der umstrittenen Lande oder als Wächter am Gefolge großer Handelsfürsten der freien Städte erreichten sie schon hohe Stellungen. Selbst in den Arenen der Sklavenstädte Astapor, Yunkai und Meren kämpfen Männer von den Sommerinseln. Doch trotz der unbezweifelbaren Waffenkunst einzelner Sommermenschen sind sie im Grunde kein kriegerisches Volk. Die Sommermenschen sind jenseits ihrer eigenen Küste noch nie in ein anderes Land eingefallen und versuchen sich auch nicht an der Unterwerfung fremder Völker. Die großen Schwanenschiffe segeln weiter und schneller als die Schiffe aller anderen Völker bis zum Ende der Welt. Und trotzdem verfügen die Fürsten der Inseln über keine echten Kriegsschiffe und scheinen Handel und Forschung der Eroberung vorzuziehen. Im Verlauf ihrer langen Geschichte waren die Sommerinseln höchstens ein halbes Dutzend Mal unter einem einzigen Herrscher vereint, und diese Einheit hielt nie lange an. Heute hat jede kleinere Insel ihren eigenen Herrscher, deren Titel man in der gemeinen Zunge mit Fürst oder Fürstin wiedergeben kann. Auf den größeren Inseln Yala, Omboru, Valano gibt es oft mehrere miteinander wetteifernde Fürsten um die Herrschaft. Dennoch sind die Inseln im Großen und Ganzen ein friedlicher Ort. Die wenigen Kriege werden rituell ausgetragen und erinnern eher an einen Buhurt eines Turniers. Die Krieger treffen sich zu einem Zeitpunkt, der den Priestern günstig erscheint, auf einem eigens ausgewählten und geweihten Schlachtfeld. Sie kämpfen mit Speeren und Schleudern und Schilden aus Holz, genauso wie ihre Vorfahren vor 5000 Jahren. Die Goldherzbögen und schrittlangen Pfeile werden nie gegen das eigene Volk eingesetzt, denn das haben ihnen die Götter untersagt. Die Kriege auf den Sommerinseln dauern nur selten länger als einen Tag, und außer den Kämpfern selbst kommt niemand zu Schaden. Keine Häuser werden niedergebrannt und keine Städte geplündert. Die Ernte bleibt unversehrt, den Kindern geschieht nichts, die Frauen werden nicht vergewaltigt, allerdings kämpfen häufig Kriegerfrauen an der Seite ihrer Männer. Selbst die besiegten Fürsten brauchen weder Tod noch Folter zu fürchten, sondern müssen lediglich ihre Häuser und Paläste verlassen und den Rest ihres Lebens in der Verbannung verbringen, wo sie meist einen Prinzentitel führen. Zwar ist Yala die größte Sommerinsel, doch Valano ist am dichtesten besiedelt. Dort findet man Letztklage mit seinem großen Hafen, das verschlafene Lotuskap und die sonnenverwöhnte Hochholzstadt, wo Priesterinnen in Federroben ihre Lieder und Geschichten in die Stämme der riesigen Turmbäume ritzen, die der Stadt Schatten spenden. Auf diesen sprechenden Bäumen ist die gesamte Geschichte der Sommerinsel nachzulesen, und dazu die Gebote der vielen Götter sowie die Gesetze, die das Leben der Sommermenschen regeln. Obwohl fast 2 Dutzend kleiner und großer Götter auf den Sommerinseln angebetet werden, erfahren der Gott und die Göttin der Liebe, Schönheit und Fruchtbarkeit eine ganz besondere Verehrung. Die Vereinigung von Mann und Frau ist diesen Gottheiten heilig. Und indem sie sich dem heiligen Akt der Liebe hingeben, so glauben die Sommermenschen, ehren sie gleichzeitig die Götter, die sie erschaffen haben. Von allen Sommermenschen, ob arm oder reich, Mann oder Frau, von hoher oder niedriger Geburt, wird erwartet, dass sie einige Zeit in den Tempeln der Liebe verbringen, die es überall auf den Inseln gibt, und ihre Körper mit allen Teilen, die es danach verlangt. Die meisten dienen den Göttern nicht länger als ein Jahr, doch die schönsten, mitfühlendsten und fähigsten bleiben. In Braavos würde man sie Kurtisanen nennen, während sie in King's Landing nicht mehr als Huren wären. Doch auf Yala, Valano, Omboru und den anderen Inseln werden diese Priester und Priesterinnen hoch geschätzt. Denn man betrachtet die Liebe als eine Kunst, die der Musik, Bildhauerei und dem Tanz ebenbürtig ist. Heute sind die Sommermenschen in Oldtown und King's Landing ein gewohnter Anblick und die Schwanenschiffe mit ihren geblähten Segelwolken kreuzen auf allen Meeren der Erde. Ihre Kapitäne sind kühne Schiffer und verachten jene, die sich in Sichtweite der Küsten halten. Sie wagen sich aufs offene Meer hinaus, wo kein Land mehr in Sicht ist. Es gibt Hinweise darauf, dass Forscher von Koi Karten über den Verlauf der Westküste von Sotorios bis zum Ende der Welt angelegt haben und im Süden seltsame Länder und noch seltsamere Völker entdeckten. Auch über das endlose Wasser des Meers der Abenddämmerung sollen sie gesegelt sein. Doch ob diese Geschichten der Wahrheit entsprechen, ist nur den Fürsten der Inseln bekannt und den Kapitänen, die ihnen dienen. Lomas Longstep besuchte die Sommerinseln auf seiner Suche nach Wundern und berichtet, dass die Weisen dort behaupten, ihre Vorfahren hätten einst die Westküste von Sotorios erreicht und dort Städte gegründet. Diese seien allerdings von den gleichen Mächten vernichtet worden, die spätere Siedlungen der Giskari und Valyra auf diesem gefährlichen Kontinent zerstörten. Die Zitadelle verfügt über einige frühe Chroniken von Valyria, doch keine erwähnt diese Städte, und so mancher Maester bezweifelt den Wahrheitsgehalt dieser Behauptungen. Maester Galards Kinder des Sommers bleibt die wichtigste Quelle über die Geschichte der Sommerinseln. Ein Großteil ist nur in Form komplizierter, formelhafter Verse überliefert, was das Verständnis des Textes sehr erschwert. Galards umfassendem Werk ist es zu verdanken, dass uns nun Übersetzungen vorliegen. Zwar bleiben noch einige Streitpunkte, so bezweifelt Mollo Galards Chronologie der frühen Fürsten von Valano, doch bislang gibt es zu diesem Thema keine bessere Abhandlung. Die anderen Sommerinseln. Während Yala, Valano und Omboro die größten Inseln, den Archipel prägen, sind auch einige der kleineren Eilande erwähnenswert. Die singenden Steine liegen westlich der Hauptinseln. Ihre zerklüfteten Gipfel sind mit Löchern und Höhlen durchsetzt, die eine merkwürdige Musik erzeugen, wenn der Wind hindurchweht. Die Menschen der Steine können allein anhand des Klangs sagen, aus welcher Richtung der Wind weht. Ob Götter oder Menschen den Steinen das Singen beibrachten, ist unbekannt. Steinschädel ist die nördlichste Insel der Kette und offensichtlich ein Werk von Menschenhand. In die Nordseite des umtosten Felsens wurde das Antlitz eines vergessenen Gottes gehauen, der finster aufs Meer blickt. Dieses Gesicht ist das Letzte, was die Sommermenschen von ihrer Heimat sehen, wenn sie nach Norden gen Westeros in See stechen. Koi war einst die Heimat von Malta dem Kartografen und verfügt noch immer über die besten Werften des Archipels. Drei Viertel der berühmten Schwanenschiffe der Sommermenschen werden auf dieser Insel gebaut, und der Perlenpalast, der Sitz der Fürsten von Koi, ist für seine Sammlung von Landkarten und Seekarten berühmt. Abulu ist eine kleine, öde Insel nordöstlich von Valano und beherbergte über 2 Jahre lang Numeria und ihr Volk. Die Fürsten der Insel verweigerten ihr, sich auf den größeren Inseln niederzulassen, aus Angst vor dem Zorn Valyrias. Da Numerias Volk zum Großteil aus Frauen bestand, erhielt Abulu bald den Namen Fraueninsel, den sie auch heute noch trägt. Hunger, Krankheit und Sklavenräuber setzten den Reuner jedoch so stark zu, dass Numeria mit ihren 10.000 Schiffen schließlich wieder in See stach und nach einer neuen Zuflucht suchte. Einige Tausend blieben jedoch auf der Insel zurück, und deren Nachfahren leben heute noch auf der Fraueninsel.